So, Tag nochmal. Wie kommt es eigentlich, dass ich heute Morgen hier bin? Das fragen Sie sich, das fragt ihr euch. Wer ist der Typ eigentlich? Warum? Warum müssen wir das erleiden? Was haben wir verbrochen, dass wir dem heute Morgen zuhören müssen? Das hat folgenden Grund. Ich bin der leitende Referent dieser Initiative Wunderwerke und bin also im Jahresverlauf vielfach unterwegs in und für die Arbeit Wunderwerkes. Aber ich tue das nicht alleine. Zu mir und zu uns gehört ein weiteres Referententeam. Da ist die Fluktuation relativ mittel bis hoch. Das sind mal 4 mal 8 weitere Personen. Und mit diesen 4 bis 8 weiteren Personen komme ich üblicherweise im Jahresverlauf 2 mal in Präsenz zusammen. Jetzt sind diese Leute aber verteilt auf 2 Drittel Deutschlands, sodass wir uns irgendwann mal vor Jahren geeinigt haben. Wir treffen uns in der Mitte Deutschlands zwischen Hannover und Frankfurt. Und nachdem wir uns neulich in Hannover zuletzt getroffen hatten, war dann irgendwie mal klar, und davor in Kassel, war dann klar, jetzt muss es irgendwie mal Frankfurt werden. Und das zu organisieren, ist meine Aufgabe. Und ich saß an meinem Schreibtisch und dachte, wie machst du das jetzt? Und dann habe ich Google Maps aufgerufen, habe rangezoomt an die Mitte Frankfurts und dann habe ich Gemeinde eingegeben. Und da seid ihr rausgekommen. Und dann habe ich hier angerufen. Du hast einen Kollegen, der heißt Christopher, glaube ich. Ist der heute Morgen da eigentlich?
Aber die Marike war mit Henning im
Jubiläum. Wer ist denn jetzt Henning?
Mein Mann.
Ach so, Tachchen. So lernen wir uns kennen. Servus. So, und dann habe ich den Christopher kontaktiert und habe gesagt, pass mal auf, wir sind Wunderwerke, wir brauchen einen Raum, uns zu treffen, wir haben keine eigenen Räume, wäre das hier möglich? Und dann sagt er, ja klar, kommt rein. Hat die Tür ganz weit aufgemacht und als wir hier waren, war mein schlechtes Gewissen wegen so großer empfangener Freundlichkeit so groß, dass ich dem Christopher gesagt habe, hör mal, ich könnte zurückzahlen durch eine Predigt und jetzt, das ist, also deswegen bin ich hier. Versteht ihr? Und jetzt habe ich gerade noch mit einem Augeneck auf den weiteren Ablauf geschielt für den heutigen Gottesdienst gesehen. Ihr sammelt dennoch eine Kollekte für Wunderwerke heute Morgen. Die muss ich mir anscheinend erarbeiten. Also die kommt nach der Predigt. Eben. Wenn ich für Wunderwerke 7 Euro mitnehmen kann, weiß ich auch Bescheid. Und ich möchte nach oben oder... Und ich möchte euch dafür danken. So, und wer über dieses Wunderwerke noch mehr erfahren möchte, ich habe in aller Bescheidenheit da hinten auf diesem Stehtisch ein paar Papiergeschichten ausgelegt. Wer bei der Fülle der verschiedenen Auslagen nicht genau weiß, wo er zugreifen soll, nehmt euch eine Werkspost oder gleich 2 mit. Das ist unser jährlich 2-mal erscheinender Infobrief. Die letzten beiden Ausgaben, also vom Juni 26 und vom Dezember 25, liegen dort. Damit macht man nichts verkehrt. Liest sich bequem in 4 Klositzungen. Und wenn man die beiden durch hat, dann weiß man gut über Wunderwerke Bescheid, was wir alles so machen in einem Jahresverlauf. Ich habe auch meine Frau mitgebracht heute Morgen und beziehungsweise unsere jüngste Tochter sitzen ganz dahin. Die könnte man, wenn du jetzt einmal winkst, wenn man die beiden fragt, was ist Wunderwerke, kriegt man auch wahrscheinlich interessante Antworten. Also die könnte man jetzt auch nochmal fragen, wer oder was Wunderwerke ist. Und dann habe ich jetzt zuletzt erfahren, und dann geht es jetzt wirklich in die Predigt rein, ihr macht eine Reihe über die Psalmen. Das ist jetzt wirklich ein Gag, ne? Also weil, dass ich heute Morgen mit Psalm 1 hier auflaufe, das ist ja tatsächlich mein Vorschlag gewesen. Und jetzt macht ihr aber eine Reihe, das passt ja prima. Also das ist ja Wahnsinn. Also, ich möchte euch eine Predigt halten über den Psalm 1 und wir steigen damit jetzt mal rein. Ich habe in der Hektik des Aufbruchs leider nur meine Lutherbibel mitgenommen. Ich möchte ihn aber nach Elberfelder vorlesen und jetzt hoffen wir mal, dass der ganze Kram hier funktioniert. Da ist er. Wir lesen zusammen Psalm 1, also wir lesen zusammen heißt, ich lese ihn vor und ihr verfolgt innerlich mit, ja. Ich drehe mich um, weil ich die Elberfelder Übersetzung nehmen möchte. Psalm 1. Glücklich ist der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Glücklich ist der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn der über des Herrn Gesetz sinnt Tag und Nacht. Dieser Mann ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Dieser Mann ist nicht wie die Gottlosen. Die Gottlosen sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, auch Sünder nicht, die in der Gemeinde der Gerechten sich befinden. Denn Gott Jahwe kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen wird vergehen. Die im Buch der Psalmen gesammelten 150 Gebete, die dann nochmal aufgeteilt sind auf vier unterschiedliche Bücher, stehen vermutlich im engen Zusammenhang mit dem Tempelkult der jüdischen Gemeinde in Jerusalem. Es ist der ganz, ganz alte Worship des Altertums, wenn man so will. Und wenn man jetzt das Buch der Psalmen aufschlägt und ganz an den Anfang geht und sozusagen 3 Sekunden davor ist, bevor man sich mit Psalm 1 beschäftigt, dann würde man deswegen eigentlich eine der größten und dicksten Worship-Fanfaren, die man jetzt irgendwie so abkriegen kann, erwarten. Also sowas wie How great is our God? Also bevor jetzt alles andere im Buch der Psalmen kommt, kommt jetzt erstmal diese Eröffnungsfanfare. How great is our God? Oder This is amazing grace? Oder Großer Gott, wir loben dich. Aber nein, Psalm 1 verhält sich anders. In Israel weiß man, dass vor der Anrufung Gottes, also bevor man selber aus Menschenmund heraus Gott anruft, das Hören steht. Das Hören auf Gottes Wort, das bereits aus dem Mund Gottes ergangen ist. Und wer jetzt das Buch der Psalmen aufschlägt und vielleicht auf eine neue Weisung aus Zion hofft, der erhält stattdessen den Hinweis, dass in der Vergangenheit bereits Weisungen erfolgt sind aus des Herrn Mund. Glücklich ist der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und mit Gesetz, da sind die 613 Gebote und Verbote gemeint, die in der Tora, im Gesetz des Mose, niedergeschrieben stehen. Glücklich ist der Mann, der seine Lust hat am Gesetz Gott Jahwes. Der, der seine Lust an diesem Gesetz Jahwes hat, der ist wie ein Baum, der direkt neben einer nie endenden Wasserquelle steht. Denn ein Baum am Bach, das ist ein Bild für ein endloses Perpetuum mobile. Also ein Baum, der nie aufhört, versorgt zu werden mit Wasser, das an ihm vorbeifließt. Das Wasser, das nicht verdunsten kann, weil es in Bewegung ist. Es ist ein anderes Bild für Wasser als ein Bild für Wasser, das steht. Ein See, ein Tümpel, ein Teich. Ein Fließgewässer ist ein Bild für Wasser, das nicht verdunsten kann. Im Nahen Orient ein sehr entscheidendes Bild. Und der Nachschub für das Wasser, das in diesem Augenblick an der Wurzel dieses Baumes vorbeifließt, ist schon unterwegs. In dem Augenblick, wo der Baum noch zapfen kann, weiß er, es wird immer so weitergehen, dass er versorgt wird, weil er eben am Bach steht und nirgendwo anders. Glücklich der Mann, der seine Lust an diesem Gesetz Jahwes hat. Das ist die Wurzel, das ist die Versorgung. Denn der ist wie ein Baum, der direkt neben einer nie endenden Wasserquelle steht. Glücklich ist der Mann, der die Weisung Gottes studiert und achtet. Er wird stramm und vital und gesund und kräftig und fruchtbringend lebend. Alles, was er tut, gelingt. Nun, seid ihr stramm und vital und gesund und kräftig und fruchtbar? Im direkten Sinne und vielleicht auch im übertragenen Sinne. Nun, das werdet am Ende nur ihr wirklich selbst entscheiden und beantworten können. Aber dieses Bild, das wohl zu seiner Zeit ausschließlich Männer im Blick hat, will sagen, wie es sich positiv auf einen Mann auswirkt, der am Bach steht, so wirkt es sich auch direkt positiv auf einen Mann, respektive auf einen Menschen aus, wenn er am Gesetz Gottes, wenn er direkt an den Weisungen Gottes geparkt ist. Glücklich der Mann, oder wir übertragen, glücklich der Mensch, der die Weisungen Gottes studiert und achtet. Er wird stramm und vital und gesund und kräftig und fruchtbringend lebend. Alles, was er tut, gelingt. Alles, wirklich alles, 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 wirklich alles. Das ist ja das Fiese an diesem Bild, wenn man sich jetzt im Hinterkopf, ohne dass es irgendeiner mitbekommt, mit sich selbst beschäftigt und feststellt, bei mir gelingt nicht alles, aber ich werde es jetzt nicht zeigen. Man kriegt unweigerlich die Frage dazu, stehe ich an diesem Bach? Bin ich dieser Baum? Achte ich genug auf das, was Gott von mir will? Habe ich, wahrscheinlich im übertragenen Sinne, die 613 Geh- und Verbote der Tora im Blick? Lebe ich nach ihnen? Beziehungsweise als Christ nach dem, was dadurch bedingt für mich relevant wird. Bin ich dieser Baum? Ach du grüne Neune. Eigentlich müsste das Ergebnis eines jeden Menschen sein, der darüber nachsinnt und ehrlich wird darüber. Aber wir zeigen uns das nicht. Psalm 1 jedenfalls arbeitet mit Schwarz-Weiß-Kontrasten, nicht mit Grautönen. Grautöne kommen hier nicht vor. Wir kennen Grautöne, wir müssen den Mut aufbringen, zu diesen Grautönen zu stehen, weil das ist das, was unsere Lebensexpertise ist. Wir haben keine andere Lebensexpertise als die und die ist relevant. Die darf sein. Psalm 1 kennt diese Grautöne nicht. Psalm 1 arbeitet mit Schwarz-Weiß-Kontrast. Hier auf der einen Seite gibt es die Gesetzesbedenker, die am Wasser des Lebens sitzen und auf der anderen Seite gibt es die gottlosen Sünder, die einfach dem gegenübergestellt werden. Wer bist du? Wo möchtest du dich einsortieren? Wer bist du? Psalm 1 gibt dir jetzt zwei Möglichkeiten zu antworten, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Meine Antwort ist, ich bin ein begnadigter Sünder. Ich bin ein beschenkter Sünder. Ich bin ein gesegneter Sünder. Betonen wir es doch mal so rum. Also nochmal, ich bin ein begnadigter Sünder. Ich bin ein beschenkter Sünder. Ich bin ein gesegneter Sünder. Ich bin ein von Gott gefundener Gottloser. Das Bild von Psalm 1 will ehrlich gesagt nicht so ganz aufgehen. Es ist irgendwie auch sperrig. Es geht erst recht dann nicht auf, wenn wir die Botschaft des Neuen Testamentes daneben legen. Und jetzt fassen wir mal ganz kurz in wenigen Sätzen, und wenn ich wir sage, meine ich mich, fassen wir mal ganz kurz die Botschaft des Neuen Testamentes in ganz wenigen Sätzen zusammen. Achtung, aufgepasst und mitgemerkt, es geht schneller vorbei, als man denkt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann schuf er noch den Menschen, den Gott sehr gut nannte. Dieser sehr gute Mensch fiel von Gott ab, er verfiel der Sünde, er hatte gar keine andere Chance mehr und wird von Gott dennoch in Christus angenommen, wenn er sich in Christus annehmen mag. Und in diesem Augenblick wird ein von Gott angenommener Mensch eine neue Kreatur und bleibt doch immer auch zugleich der alte Adam, ein Sünder. Das war's. Es ist aus meiner Sicht das Zentrale des, hier gibt es schon mal 10 Punkte, denk an die Kollekte. Das ist aus meiner Sicht die neutestamentliche Zusammenfassung dessen, was über den Menschen gesagt werden muss. Gott schafft den Menschen als sehr gut, der Mensch fällt ab, er wird dennoch in Christus angenommen, und ist in einem und demselben Atemzug ein von Gott begnadigter, aber weiterhin sündiger Mensch. Den Weg der Sünder betreten wir alle, auch Christen. Aber vielleicht ist die Lust am Gesetz des Herrn gerade deshalb so entscheidend, weil sie uns einnordet und immer wieder daran erinnert, dass wir als Christen auch eine neue Kreatur sind. Mit seinen Geboten ist es Gott nämlich anscheinend sehr, sehr ernst. Das ist, wenn die Gnade stark betont wird, etwas, was schnell und über die Tischkante fällt. Mit seinen Geboten ist es Gott anscheinend wirklich sehr ernst. Und hier taucht es auf. Es ist außer Mode gekommen, über das Gericht Gottes zu sprechen, aber Psalm 1 hat dieses Motiv des Gerichtes Gottes in sich. Wir lesen weiter, der Gottlose besteht nicht im Gericht. Biblisch ist es nicht, das Gericht Gottes auszuklammern. Denn das Gericht Gottes durchzieht die Bibel, das ist nur so eine Ware, also still könnte es werden im Gericht. Sehr still. Wenn wir feststellen, dass es Gott wirklich gibt, also nicht nur so getan haben, als Glaubensabziehbildchen, als würde es Gott geben, sondern wenn wir feststellen, dass es Gott wirklich gibt. Ach du grüne Neune, das ist ja wirklich wahr, was ich geglaubt habe. Und wenn wir dann hören, dass seine Anklage uns gegenüber stimmig ist, also wenn wir da sitzen und denken, naja, du hast schon recht. Hier muss ich mir an die Nase fassen. Gibt es auch keinen links und rechts, den ich dafür verantwortlich machen kann. Ich war dafür verantwortlich. Und wenn wir dann merken, dass es Gott mit seinem Anliegen nach Gerechtigkeit und Gerechtigkeit fragt immer nach dem Bedürfnis des anderen, fragt nicht danach, wie wir dieses Bedürfnis einordnen, einschätzen, ob es uns gefällt, ob es das Gleiche ist, ob es ausgleichende Gerechtigkeit ist, also dieses wie du mir, so ich dir. Nein, das ist nicht die Gottesgerechtigkeit. Gottesgerechtigkeit fragt sehr individuell nach dem, was der andere braucht. Wenn wir hören, dass es Gott mit seinem Anliegen der Gerechtigkeit ernst war. Aber dann noch immer, wenn wir da sprachlos sitzen, mit allen anderen zusammen, geht noch immer die Kamera zu Jesus, nimmt ihn in den Fokus. Und dort zeigt sich Gott doch als dieser liebevolle Vater im Himmel, der zum lieben Gott im Himmel wird, weil er uns liebt. Die Liebe Gottes, die ihn zum lieben Gott im Himmel macht, die wird dadurch wirkmächtig, dass wir, die wir uns an seiner Gerechtigkeit täglich vergreifen, weil wir dem Menschen an unserer Seite oder den Menschen an unserer Seite nicht gerecht werden, uns immer noch liebt. Aber dann ging Jesus, den wir gerade im Fokus haben, eines Tages auf einen Berg, als er auf dieser Erde wirkte. Wie einstmals auch schon Mose, der auf einen Berg ging, nämlich auf den Berg Sinai, um die 10 Gebote zu empfangen. Geht auch Jesus eines Tages auf einen Berg und stellt sich auf diesen Berg und verkündet dem Volk das Folgende, wie auch schon Mose, der sich dorthin stellte, um dem Volk die Gebote Gottes vorzutragen. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus, zum Volk am Fuße des Berges, des Hügels, des Maulwurfshügels, keine Ahnung. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ja, schade, das wäre ja auch zu schön gewesen. Also müssen wir weiter an den Bach lesen und studieren und am Gesetz auch immer wieder scheitern. Und wenn wir scheitern, sündigen, gegen das gute Gebot Gottes verstoßen, es übertreten, um dann mit den Gottlosen am Ende im Gericht auch mit zu scheitern? Achso, Jesus war noch nicht fertig. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sprach er. Ich bin gekommen, um dieses Gesetz zu erfüllen. Und das ist ein Wahnsinnskunstgriff der Liebe, den Gott da vollzieht. Und wer den nicht verstanden hat, hat aus meiner Sicht, und das meine ich nicht anklagend, sondern sachlich, nicht verstanden, woran Christen glauben. Es ist von absoluter Notwendigkeit, das zu verstehen. Es ist ein Wahnsinnskunstgriff der Liebe, den Gott da vollzieht. Er schafft es in einem und denselben Atemzug, den Anspruch seiner Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, damit er weiterhin eine messende Maßschnur im Gericht hat, unterscheiden zu können zwischen dem, was gerecht gelaufen ist und dem, was ungerecht gelaufen ist, um allen Geschändeten und Erniedrigten und Gedemütigten oder gar Ausgeschlossenen oder gar vernichteten Opfern von Ungerechtigkeit gerecht werden zu können? Wie will ein Gott dem gerecht werden, wenn er diese Messlatte nicht aufrechterhält? In dem ein und demselben Augenblick, wo Gott diese Messlatte aufrechterhält, schafft er es, in sich selbst den Anspruch dieser Messlatte auch zu erfüllen, stellvertretend für die Menschen, die er eigentlich verwerfen müsste. Das ist das, woran Christen glauben. Nicht ich vollbringe es, der Messlatte deines Anspruches, o großer heiliger Gott, gerecht zu werden. Aber ich glaube, dass du es für mich, nicht diese Messlatte abgeschafft hast, sondern dass du sie für mich stellvertretend erfüllst und mich davon befreist, dass ich dieser Messlatte gerecht werden muss. Ein Wahnsinnskunstgriff der Liebe, die Gott da schafft. Ans Kreuz gehören wir eigentlich alle. Aber einer ging, damit kein anderer mehr gehen muss. Der Hebräerbrief wird später ein riesengroßes Bild entfalten von dem letzten Opfer oder auch dem letzten Priester, je nachdem. Einer ging, damit kein anderer mehr gehen muss. Wenn du das glauben kannst, dann bist du ein Beseelter, ein Durchgeistigter, ein Beschenkter, Begnadigter vor den Augen Gottes. Dann hast du nicht nur Lust, dann hast nicht nur du Lust am Gesetz des Herrn, dann ist es dir heilig, dann ist es dir wichtig, dann ist es dir wertvoll, auch wenn du weißt, dass du dagegen verstoßen wirst, sondern dann hat im selben Atemzug auch Gott Lust an dir. Er will dich nicht verwehen lassen, sondern er hat dir den Weg eines Gerechten bereits gewiesen und bereitet. Baum am Bach kannst du sein, zwar nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Qualifikation heraus, aber weil er es will. Was kannst du uns dafür sein? Uns, deiner Gemeinde, was kannst du uns dafür sein? Vielleicht auch uns, deinen Freunden, uns, deinen Nachbarn, uns, deinen Arbeitskollegen, uns, dir Anvertrauten, uns, deinen Mitmenschen auf dem Bürgersteig. Was kannst du uns sein? Wir leben in einer Zeit, die sehr anstrengend ist. Ich finde sie brutal anstrengend. Die Seen dünsten aus. Fließt der Bach noch? Ein Baum glaubt und weiß und lebt es genau so. Ja, der Bach fließt weiterhin. Das Gebot Gottes ist nach wie vor gut. Die Hoffnung des Evangeliums ist immer noch da. Und Gott ist immer noch nur ein Gebet weit entfernt. Und vielleicht ist es eine Aufgabe der Christen, der fest verwurzelten Bäume unter uns, als erstes und am meisten darauf zu verweisen, voranzugehen und dies zu leben. Wenn die Hoffnung sinkt, wenn die Scham vielleicht steigt, wie das nochmal war mit dem Zusammenbeten und dem laut für andere und laut mit anderen für ihre Anliegen beten und wie das nochmal war, dieses anlassbezogene Beten und wie das nochmal war, das Vorlesen aus der Bibel und das auf Gott schauen, egal wie die Umstände sind, weil uns alte Generationen damit möglicherweise auch allen ziemlich auf den Sack gingen. Und uns das irgendwie auch vermiest haben, wenn sie immer davon sprachen, dass der Herrgott es im Himmel es schon richten wird. Wenn wir uns das haben alles austreiben und vermiesen lassen, dann haben wir grundsätzlich etwas verloren. Dann haben wir die Bäume unter uns, die fest verwurzelt waren, die letzten ausgerissen und vertrieben. Aber wir brauchen sie. Insbesondere in dieser Zeit. Und von daher, ihr braucht euch untereinander. Und die Menschen außerhalb dieser Gemeinde um euch herum brauchen euch erst recht. Von daher, Baum am Wasserbach des Herrn zu sein, euch dessen bewusst zu sein, im Sinne von Psalm 1. Mit der neutestamentlichen Erweiterung möchte ich dazu sagen. Das ist das, was wir uns von euch wünschen. Amen. Wir singen das Lied aus tiefstem Herzen. singe es aus tiefstem Herzen und es heißt auch so.